Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Ich bin Dana Wondra und wir haben heute ein Thema auf dem Tisch. Ich würde sagen, dass die ganze Kreditbranche gerade extrem bewegt. Und zwar die Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, kurz CCD2 genannt in deutsches Recht. Und wer unsere Folgen gehört hat und die Folgen mit Florian Lösch gehört hat, der erinnert sich vielleicht, wir haben mit Florian schon ausführlich über Buy Now, Pay Later und die Grundlagen der CCD2 gesprochen. Aber heute schauen wir uns an, was beim finalen Gesetz, Umsetzungsgesetz noch konkret, was sich da konkret geändert hat. Also bei mir ist heute wieder Florian Lösch, Partner und Rechtsanwalt von Enerton. Lieber Florian, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du dabei bist.
Danke, Dana. Hallo. Ich freue mich auch, dass ich auch hier sein kann und auch die letzten Änderungen des Umsetzungsgesetzes einfach mal besprechen kann. Das ist ja jetzt ganz frisch umgesetzt worden.
Ja, genau. Wir haben jetzt so also ein ganz frisches Thema auf dem Tisch und lass uns doch mal mit dem großen Bild anfangen. Was ist der aktuelle Stand bei der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie in Deutschland?
Ja, wir haben ja lange gewartet. Man hat immer gedacht, kommt das jetzt, kommt es nicht, wann kommt es? Es ist jetzt umgesetzt. Also die CCD2 ist umgesetzt, ist beschlossen worden am 17. April 26, also letzten Freitag. Die ursprüngliche Umsetzungsfrist, die endete ja eigentlich am 20. November 25. Da ist Deutschland da in den Verzug geraten, aber also das passiert auch. Und wichtig ist jetzt aber, dass das Umsetzungsgesetz jetzt also in Kraft tritt, wie ursprünglich von der Richtlinie gedacht, am 20. November 26. Es gab da ein bisschen den Wunsch aus der Branche, kann das nicht, also wenn die Umsetzungsfrist nicht 20. November 25 nicht eingehalten wurde, kann das nicht auch ein bisschen später in Kraft treten. Das hat sich nicht bewahrheitet. Das war auch ehrlich gesagt aus meiner Sicht so ein bisschen eher so ein frommer Wunsch. Der deutsche Gesetzgeber möchte da nicht sich die Blöße geben, dass hinter der Frist die Frist zu verschieben.
Okay. Und also das Gesetz steht also fest und die Branche hat jetzt nur noch wenige Monate, um die Vorgaben umzusetzen. Was denkst du, reicht die Zeit dann?
Ja, das kommt natürlich immer sehr drauf an, auf den Betroffenen. Einige sind da auch schon in die Vorbereitung gegangen. Das kommt drauf an, wie viel man umstellen muss, aber die Zeit bis November 26 ist wirklich knapp. Vor allem, wenn man jetzt noch IT-mäßig Klickstrecken, also da richtige große IT-Projekte fahren muss, um das umzusetzen. Also man kann nur sagen, dass man jetzt wirklich die Zeit nutzen muss, um die Prozesse und die Produkte und die Dokumentation anzupassen.
Okay, dann kommen wir mal zu den inhaltlichen Änderungen. Was hat sich denn gegenüber dem ursprünglichen Regierungsentwurf nochmal komplett geändert? Und vielleicht auch, was war für dich die größte Überraschung im finalen Text?
Ja, gerne. Also wie gesagt, weil du schon sagst, wichtig ist, wir gehen jetzt nicht darauf ein, was generell umgesetzt wurde, sondern einfach wichtig ist zu sagen, was jetzt zu dem ursprünglichen Entwurf anders ist, also was neu ist in der und da hatte sich einiges, da sind ein paar Themen drin. Ich glaube, vor allem neu ist, dass die Einordnung der Kreditkarten also wie sozusagen Kreditkarten, Chargekarten verbraucherkreditrechtlich eingeordnet werden. Bis jetzt war das unklar, ist das, also wenn ich eine Kreditkarte habe, die sagt, ich zahle, aber die wird erst am Ende des Monats abgerechnet, wie normale Chargekarten, war die Frage, ist das ein Verbraucherkredit oder nicht? Die aktuell herrschende Meinung, also in den rechtlichen Bewertungen war, dass das ist das eher ein Zahlungsaufschub oder ist das ein Aufwendungsersatzanspruch aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag? Und da war die herrschende Meinung eher, wenn es ein Monat ist, dann ist es kein Verbraucherkredit.
Das war aber sozusagen unklar. Und deshalb wurden die bis jetzt nicht als Verbraucherkredit qualifiziert, aber es war nach der Rechtslage unsicher.
Und was ändert das Umsetzungsgesetz jetzt ganz praktisch gesehen, also ganz konkret?
Genau, also das Umsetzungsgesetz nimmt jetzt praktisch klärt im Grunde diese Unsicherheit und schreibt explizit ins Gesetz rein, dass Kreditkarten, die gehe ich vielleicht mal an, einfach vereinfacht gesagt, Kreditkarten kein Verbraucherkredit darstellen, wenn sie gewisse Voraussetzungen erfüllen und die sind, der Gesetzgeber spricht also von Debitkarten, das ist ein bisschen sprachlich, also produktmäßig unsauber, es sind eigentlich Chargekarten, so würde man sagen, aber die Debitkarten, das ist die Formulierung auch aus den, die europäische Formulierung aus den Richtlinien, die also diese Debitkarten müssen von einem Kredit- oder Zahlungsinstitut bereitgestellt werden und die Zahlungsfrist darf 40 Tage nicht übersteigen und sie sind zinsfrei oder nur sehr geringe Entgelte bei den Zahlungsdienstleistungen dürfen anfallen. Das heißt, es ist eigentlich sozusagen eine typische Chargecard, 40 Tage ist doch ein bisschen nach hinten. Und die sind jetzt nicht, die stellen jetzt keinen Verbraucherkredit dar.
Wie ordnest du diese Änderungen ein? Bringt das am Ende wirklich Klarheit oder bauen wir da noch eine neue Grauzone?
Ja, also ich glaube, für die klassischen Kreditkarten bringt es jetzt wirklich Klarheit. Und das ist sehr positiv. Das ist jetzt klar, man muss da nicht die rechtlich-dogmatischen Diskussionen führen. Das ist jetzt klar. Es ist ein bisschen unglücklich formuliert mit den Debitkarten, aber das ist so. Deshalb ist das an sich sehr gut. Es umfasst aber jetzt halt nur Kartenmodelle, die von Kreditinstituten oder Zahlungsinstituten ausgegeben werden. Das heißt, andere Kartenmodelle, die auch keine Kredit- oder Zahlungsinstitute sind, die fallen jetzt nicht unter diese Ausnahme.
Ja. Okay, das heißt, Fintechs oder Händlerinnen, die eigene Kartenmodelle ausgeben, können hier eine ganz eigene regulatorische Einordnung geraten?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen der Umkehrschluss. Also man muss natürlich sagen, dass Debitkarten, es gibt kaum schwer Fälle, die Frage ist, wo Debitkarten von Kreditinstituten oder Zahlungsinstituten ausgegeben werden können. Also rechtlich ginge das, aber kriege ich überhaupt die Scheme-Membership dafür? Das heißt, aber andere Kartenmodelle sind jetzt, glaube ich, argumentativ vielleicht möglicherweise ein bisschen mehr unter Druck, dass man sagen konnte, ja, dann muss das ja hier ein Verbraucherkredit sein. Wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass das aber kein Goldplating, also keine rein nationale Verschärfung oder eine Besonderheit ist, sondern hier der deutsche Gesetzgeber von einer Ausnahme der Richtlinie Gebrauch gemacht hat. Also das steht auch schon die Richtlinie vor. Auch diese Kriterien stehen schon so in der Richtlinie. Und der deutsche Gesetzgeber hat sich jetzt entschieden, diese Ausnahme, die es vorher als Kann-Vorschrift war, ins deutsche Recht umzusetzen.
Und wir haben ja in unseren letzten Folgen schon ziemlich ausführlich über Buy Now Pay Later gesprochen, vom Rechnungskauf bis zur Kreditwürdigkeitsprüfung. Jetzt ist das Gesetz beschlossen. Was hat sich gegenüber dem, was wir damals besprochen haben, dann jetzt nochmal konkret verändert?
Ja, einiges. Also man muss sagen, meiner Wahrnehmung hat der Gesetzgeber da einen richtigen Schwenk hingelegt. Also das ist schon wirklich diese Frage, inwieweit Buy Now Pay Later Produkte unter das Verbraucherkreditrecht fallen, war die große Diskussion in der Branche und alle haben sich ein bisschen schon gedanklich darauf eingestellt. Aber jetzt hat der Gesetzgeber das schon nochmal, also ganz anders geregelt, muss man sagen. Man muss sich da aber nochmal in Erinnerung rufen, wie war denn der ursprüngliche Regierungsentwurf? Und dann gucken, was hat sich denn jetzt geändert? Also im ursprünglichen Regierungsentwurf war vorgesehen, dass bestimmte BNPL-Konstellationen im Fernabsatz dem Verbraucherkreditrecht unterfallen. Also ein klassischer Kauf auf Rechnung im Fernabsatz, also online, über einen Online-Händler war ein Verbraucherkredit, wenn der Händler kein KMU war, also kein kleines oder mittleres Unternehmen, das Zahlungsziel länger als 40 Tage war und der Anspruch, die Forderung, die der Händler gegen den Endkunden hat, dieser Anspruch an einen Dritten abgetreten wurde. Und dieses Abtretungskriterium, dass wenn die Forderung an einen Dritten abgetreten wird, dass das automatisch im Fernabsatz bei Nicht-KMUs, also bei großen Online-Händlern, den Verbraucherkredit auslöste, das hat praktisch dazu bedeutet, jeder, der einen Drittanbieter einschaltet, also irgendeinen, wie sie bei Now Pay Later Anbieter, an den die Forderung abgetreten wird, hat immer dazu geführt, jetzt findet Verbraucherkreditrecht Anwendung. Und das war einfach für schon die große Regulierung, dass jetzt vor allem, weil das Zahlungsziel ja 30 Tage ist häufig, 30 Tage Verkauf an einen Zahlungsdienstleister, die Forderung hat immer jetzt das Verbraucherkreditrecht ausgelöst.
Okay, also nochmal kurz gefragt, die Abtretung der Forderung, dein volles Programm?
Genau, die Abtretung war in dem ursprünglichen Entwurf der zentrale Anknüpfungspunkt.
Was wurde nun tatsächlich beschlossen? Wo liegt da genau der radikale Schwenk, von dem du sprachst?
Der endgültige Gesetzestext knüpft jetzt nicht mehr an den Erwerb der Forderung an, sondern an etwas anderes. Also der Wortlaut lautet verkürzt, dass die Ausnahme nur greift. Die Verbraucherkreditrichtlinie, der Verbraucherkreditrecht greift, wenn zusätzlich kein Dritter das Darlehen, den Zahlungsaufschub oder die sonstige Finanzierungshilfe erwirbt. Und der Gesetzgeber sagt in der Regierungsbegründung, gemeint ist damit nicht der Erwerb des einzelnen Zahlungsanspruchs, also der einzelnen Forderung, sondern das zugrunde liegende Schuldverhältnis insgesamt, also eine vollständige Vertragsübernahme durch einen Dritten.
Das klingt nach einem ziemlich feinen, aber extrem wichtigen dogmatischen Unterschied.
Ja, absolut. Also die Regierungsbegründung sagt das ausdrücklich, weil der konkrete Zahlungsanspruch ist nur Teil aus dem Schuldverhältnis. Der Gesetzgeber möchte aber das gesamte Schuldverhältnis erfassen. Aber das heißt praktisch in so einem klassischen Buy-Now-Pay-Later-Produkt, keiner übernimmt den gesamten Kaufvertrag mit den Mängelansprüchen, mit den Gewährleistungen, sondern er übernimmt nur die Forderung. Und der Gesetzgeber legt das jetzt so aus, dass in dem Wortlaut der Richtlinie das Wort Credit drin ist und sagt, ja, es soll hier eben nicht die Forderung, sondern der Gesamt dieser Zahlungsaufschub übernommen werden. Und er verweist auch dabei auf die unterschiedlichen Sprachfassungen in verschiedenen anderen Ländern, wie Spanischen, der Dänischen, der Englischen, der Französischen. Und das ist sozusagen der große Unterschied, weil vorher haben im Deutschen bei Now Pay Later alle immer die Forderung gekauft, aber nie den gesamten Vertrag übernommen. Und wenn man jetzt sagt, nee, wir stellen nicht auf die Forderung ab, sondern auf den gesamten Vertrag, dann hat dieses Kriterium in den meisten Fällen im Buy Now Pay Later Bereich im Grunde keine Regelungswirkung mehr. Genau, und daher gilt jetzt praktisch vereinfacht gesagt, kleinere und mittlere Unternehmen dürfen ein Zahlungsziel von bis zu 50 Tagen vorsehen, ohne dem Verbraucherkreditrecht anzulegen. Und größere Unternehmen kommen in den Genuss eines Zahlungsziels von 14 Tagen, ohne dass das Verbraucherkreditrecht Anwendung findet. Und das ist einfach schon eine extreme Vereinfachung.
Dann lass uns doch bitte zum dritten Themenblock kommen. Die Änderung des BDSG, insbesondere bei der Bonitätsbewertung. Das Thema Scoring wurde ja massiv angefasst. Florian, du sagtest schon in unserer Vorbesprechung, das ist juristisch sehr umfangreich und das werden wir wahrscheinlich heute nur kurz anreißen können, oder?
Ja, das ist, glaube ich, weil das auch für viele auch überraschend kam. Weil wichtig ist, glaube ich, es gibt da jetzt einen neuen Paragraph 37a Bundesdatenschutzgesetz und der soll Regelungen für Scoring-Anbieter regeln, also nicht die Kreditwürdigkeitsprüfung, sondern für Scoring-Anbieter. Das ist der alte 31 Bundesdatenschutzgesetz, der gestrichen wird. Und hier geht es eigentlich nicht um eine Umsetzung
im Rahmen der CCD2, sondern das ist eigentlich eine andere datenschutzrechtliche Diskussion, die durch ein Urteil des EuGH verursacht wurde, die auch schon länger schwelt, und der Gesetzgeber nutzt jetzt das Umsetzungsgesetz für die Verbraucherkreditrichtlinie, auch dieses Thema, also die neuen Vorgaben durch die Rechtsprechung, umzusetzen. Und das wird in 37a, neue Bundesdatenschutzgesetz, geregelt. Da geht es vor allem darum, welche Anforderungen an ein Scoring, also Scoring-Anbieter, zu greifen sind. Und nur um ein Beispiel zu nennen, da werden sozusagen mehrere Datenpunkte jetzt genannt, die für eine die nicht mehr erlaubt sind für eine verarbeitende, für eine automatische Entscheidung. Und das ist sozusagen, man merkt, das ist eigentlich ein ganz anderer Handlungsstrang, der aber hier verarbeitet wird.
Okay, auch wenn wir jetzt nochmal für mich, auch wenn wir da jetzt nicht so tief in die Paragraphen-Details gehen wollen, was sind denn so die entscheidenden Leitplanken, die der Gesetzgeber beim Scoring jetzt neu gesetzt hat?
Ja, es werden einfach gewisse Datenpunkte klarer spezifiziert. Also es sind besondere Kategorien personenbezogener Daten, beispielsweise Gesundheitsdaten, die nicht verwendet werden dürfen, aber auch Alter, Geschlecht, Name der betroffenen Person aus der Nutzung der sozialen Netzwerke darf nicht verwendet werden. Und auch es gibt den Datenpunkt Informationen über Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge auf Bankkonten. Aber das ist dann wirklich nochmal ein ganz abgeschlossener Thema, weil man sich dann auch in die Frage stellen muss, kann man einwilligen? Wie verhält sich es zur Einwilligung? Das, wie gesagt, ich glaube, es ist ein Thema, was wir, glaube ich, nochmal tiefer legen müssen in so einem.
Okay, dann machen wir da nochmal eine weitere Folge oder Sonderfolge draus. Aber eng mit dem Thema Scoring ist auch die Risikoprüfung angeschnitten. Gibt es da auch Änderungen?
Genau, also die großen Veränderungen oder die große Frage: Ändert sich das, die Risikowürdigkeitsprüfung? Für den muss also der Darlehensnehmer was anderes machen, um den Darlehensnehmer zu prüfen als vorher. Ändert sich da was? Da ändert sich was. Aber die Frage ist ja jetzt eher, ob jetzt die Regierungs-, die letzte Umsetzung noch ein bisschen was geändert hat. Eigentlich nicht viel. Es gibt nur in der Regierungsbegründung mal so zu einem Produkt, nämlich zum Dispositionskredit, gibt es mal so eine Klarstellung zur Risikoprüfung, die neu ist. Wie lautet die Klarstellung? Der Kunde, wenn er einen Dispositionskredit hat, also sozusagen eine eingeräumte Überziehung und die nicht bezahlt und er gekündigt wird, da gibt es jetzt nach der CCD2, bekommt der Kunde das Recht die Bank hat die Pflicht, ihm anzubieten, hey, du kannst deinen offenen Dispo, den du jetzt nicht bezahlen kannst, in 12 gleichen Monatsraten zurückzahlen. Also ich habe Dispo 6.000, sag komm, jetzt 500, 12 Monatsraten. Das ist ein Recht. Aus diesem Recht leitet die Regierungsbegründung jetzt ab, dass für die Kreditwürdigkeitsprüfung, dass sich der Dispositionskredit, die Kreditwürdigkeitsprüfung für den Dispo danach orientiert. Das heißt, ich muss bei der Einräumung eines Dispos, so schreibt es die Regierungsbegründung, prüfen, ob der Kunde in der Lage ist, den Dispo mit seinen freien Mitteln in 12 Monaten zurückzuzahlen. Das ist sozusagen aus diesem Recht wird rückgeschlossen auf den Dispositionskredit, die Kreditwürdigkeitsprüfung, und das ist schon eine Veränderung, die so beiläufig da drin ist, weil wenn ich sage, ich muss prüfen, ob das aus den freien Mitteln möglich ist dem Kunden, muss ich beim Dispositionskredit Angaben haben zu Einkommen und Ausgaben. Und das kommt ein bisschen darauf an, wie das lief. Das machen nicht alle Banken so, dass sie sich auch die Ausgaben angucken, sondern beim Dispositionskredit nur die Einkommen angucken und jetzt in der einfachsten Logik sagen, Gehalt mal 3. So.
Florian, vielen Dank für den kompakten Überblick. Wenn du jetzt noch, sagen wir mal, einen einzigen Rat an Unternehmen geben müsstest, die jetzt in die Umsetzung gehen, was würdest du empfehlen?
Schnell die Prozesse angucken, weil das Verbraucherkreditrecht ist. Das heißt, der Verbraucher hat ab dem 21. November Rechte, die er Geld macht.
Deshalb schnell die Prozesse ab.
Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Und genau, wie du sagst, das Fazit ist klar. Die Zeit der frommen Wünsche, die ist vorbei, das Gesetz ist durch und die Deadline im November steht. Also jetzt aktiv werden, wie Florian das gerade gesagt hat. Florian, vielen Dank für deinen Überblick und die Einordnung. War wieder eine wunderbare Folge mit dir. Danke.
Haben wir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke.
In den nächsten Folgen gehen wir dann noch einen Schritt weiter und schauen an, welche Pflichten nun konkret auf Darlehensgeber zukommen. Deswegen, ich freue mich, Florian, auf die kommenden Folgen mit dir. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt dran bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Bis zum nächsten Mal.